Liebe Gemeinde, was ist das denn eigentlich, was da an Karfreitag passiert ist? Kann man das wirklich begreifen? Kann man das wirklich erklären? Naja, einerseits schon. Ist ja klar, was da war. Etwas, was so tausendfach vorher und nachher passiert ist, überall im Römischen Reich und der Sache nach millionenfach bis heute. Ein Mann, den das Regime für verfassungsfeindlich hält und mit fadenscheinigen Vorwürfen anklagt und umbringt. Ein Justizmord, sagen die einen. Die anderen würden sagen, aber er hat's doch verdient und geradezu provoziert. Ein König der Juden wollte er sein, sich gegen den Kaiser in Rom stellen, die jüdische religiöse Selbstverwaltung gefährden. Ja, dann muss er halt sein Kreuz auf sich nehmen und zum Galgenberg gehen, wo die Verbrecher landen und er mittendrin, dieser Jesus. Und oben ans Kreuz, damit es jeder lesen kann, der Grund für seine Hinrichtung, König der Juden. Eine Formulierung, die den Juden zwar nicht gefällt, aber der Römer bleibt dabei. Seine Habseligkeiten teilen die Soldaten unter sich, bessern ihren schmalen Sold auf diese Weise etwas auf. Und Zuschauer gibt's auch. Drei Frauen, manche denken, es waren vier, da kann man sich nicht ganz einigen, ich sag mal drei. Alle mit dem Namen Maria und ein gewisser Johannes. Denen hat dieser Jesus etwas bedeutet. 6 Stunden hängt er nun schon da im Todeskampf. Er hat Durst. Man gibt ihm zu trinken. Man ist ja nicht unmenschlich. Aber nach dieser kleinen Erfrischung stirbt dieser Jesus. So wird es protokolliert. So überliefert es auch der Evangelist Johannes. Aber er setzt auch eigene Akzente und er hat eine Botschaft. Eine Hinrichtung unter vielen, ja. Aber nun ist diese doch besonders einzigartig. Und das macht Johannes deutlich. Denn es geschieht, was Gott will. In dem Sinn, dass sich eben nicht die Menschen durchsetzen, die Juden nicht und die Heiden auch nicht, sondern Gott führt Regie bei diesem Geschehen. Und Johannes lüftet dieses Geheimnis mit manchen Hinweisen. Ja, die Soldaten würfeln um das Gewand. Es zu zerteilen würde seinen Wert mindern. Am Stück ist es ja viel kostbarer. Es ist an einem Stück gewebt. Etwas Besonderes, ja, etwas Besonderes. Solche Gewänder tragen eigentlich nur die hohen Priester. Ja, sollte Jesus ein hoher Priester sein? Bei Gott allerdings. Und das wissen wir auch aus der Heiligen Schrift, wenn man sie zu lesen versteht. Es erfüllt sich Gottes Weg. Auch dass Jesus Durst hat, ist mehr als nur die Not eines Sterbenden. Bei Markus wird das direkt gesagt. Jesus betet am Kreuz den Psalm 22. Und dieser Psalm deutet uns auch das, was am Kreuz geschieht. Johannes macht es auf seine Weise auch so. Psalm 22 hilft uns verstehen, was am Kreuz geschieht. Das Würfeln der Soldaten, der Durst, der Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Verspottung durch seine Mörder, all das, liebe Schwestern und Brüder, ist kein Zufall, ist nicht alltäglich. Es geschieht Gottes Wille, den er schon vor Jahrhunderten sein Volk hat wissen lassen. Sie haben es nicht so richtig verstanden. Aber jetzt erhält Psalm 22 das, was mit Jesus geschieht. Und umgekehrt auch verstehen wir jetzt viel besser, was der tiefe Sinn von Psalm 22 ist. Und was hilft uns das? Na, zu glauben, dass Jesu Kreuz nicht der endgültige Sieg des Bösen ist. Es ist nicht die Stunde der Finsternis, sondern es ist die Stunde Gottes. Es hängt eben nicht nur noch ein gescheiterter Messias-Anwärter am Kreuz, sondern der, der wirklich von Gott gesandt ist. Und der Gottes Rettungsplan für uns Menschen in die Tat umsetzt. Allerdings so ganz anders, als alle bisher dachten. Jesus selber weiß es auch, was da geschieht mit ihm. Und deshalb verflucht er seine Mörder nicht. Beschwört auch nicht die Höllenmächte, dass sie die Welt verschlingen solle. Das hätte er ja rein theoretisch gekonnt in seiner Macht. Er hätte der Welt an diesem Tag ein Ende machen können. Nein, er stellt schlicht fest, es ist vollbracht, es ist vollendet. Das Ziel ist erreicht, sein Weg ist vollendet, Gottes Weg ist vollendet. Denn in seinem Sohn ist ja Gott selbst in diese Welt eingegangen, hat alles auf sich genommen, was man ihm angetan hat und nimmt nun sogar den Tod auf sich. Gott selbst. Er nimmt damit sogar unseren Tod auf sich. Damit, wie Jesus einmal gesagt hat, wer an ihn glaubt, dem Tod nicht mehr zum Opfer fallen wird. Auch wenn er noch sterben muss. Klingt paradox. Ist aber die Wahrheit Gottes, liebe Schwestern und Brüder, wer Jesus vertraut, diesem Jesus, der da am Kreuz gestorben ist, der wird wohl auch noch sterben. Aber nie mehr gefangen bleiben im Tod. Das ist das Ziel von Jesu Lebensweg in dieser Welt gewesen. Nicht die großartigen Wunder von Jesus waren das Ziel seines Lebens. Nicht seine beeindruckende Ethik, die er uns hinterlassen hat, war seine tiefste Absicht. Sein tiefstes Werk bestand in der Erlösung vom Tod. Und das meint nichts anderes, als dass wir frei sind, losgekauft sind. Was am Kreuz geschehen ist, das konzentriert sich wirklich in diesem einen Satz. Es ist alles vollendet, vollbracht. Und dieser Satz klingt ja eigentlich schon wie eine Siegesbotschaft. Karfreitag wird hier tatsächlich schon im Licht von Ostern gesehen. Im Licht der Auferstehung schon sehen wir das Kreuz. Sollen wir. Ganz so wie im Psalm 22 auch. Ihr könnt ihn vielleicht heute mal lesen, am Nachmittag oder am Abend. Dieser Psalm, der mit Klage und Not und Leid beginnt und dann mittendrin plötzlich unerwartet umschlägt in Gewissheit der Rettung. Gott hat mir geholfen. Psalm 22 im Vers 22. Nach aller Not und Klage schon die Wende zum Leben und zum Sieg wird ausgerufen, als wäre sie schon geschehen in diesem Psalm. Ein Sieg inmitten der Niederlage und nichts kann diesen Sieg mehr aufhalten. Die Welt ist freigekauft. Dahinter gibt es kein Zurück. Und etwas Größeres gibt es auch nicht. Ob wir das wohl begreifen? Was erwartest du von Gott? Vielleicht erwartest du von Gott, dass er ein Wunder tut? Macht er hin und wieder auch. Vielleicht erwartest du von Gott, dass er deine Gebete hört. Das tut er ganz bestimmt. Vielleicht erwartest du von Gott, dass er dich gut und behütet durchs Leben bringt. Das geschieht auch in weiten Strecken. Und Gott tut das gerne. Aber, liebe Schwestern und Brüder, das Größte und Beste und Herrlichste, was Gott für uns getan hat, das ist, dass er seinen Sohn hingegeben hat ans Kreuz. Und was soll Gott eigentlich noch für uns tun? Ich sage das immer wieder mal, wenn uns beim Anblick des gekreuzigten Jesus nicht das Herz aufgeht für die Liebe Gottes, dann weiß ich es auch nicht. Was soll Gott noch tun? Kann man besser, tiefer, glaubhafter Liebe beweisen als durch die Hingabe des eigenen Lebens, wie Jesus es getan hat? Es ist vollendet, vollbracht. Im Kreuz ist alles zusammengefasst. Überwindung des Todes, Hoffnung, Trost, Zukunft, Frieden, Versöhnung, Schutz vor dem Bösen, Heilung von Wunden. Es ist vollbracht. Und Jesus kümmert sich um die Seinen, haben wir gehört. Johannes sieht sie unterm Kreuz. Maria, ihre Schwester Maria von Magdala, dazu der Jünger Johannes. Sie stehen da wie eine kleine Gemeinde. Die ersten Glaubenden, die ihm die Treue halten. Alle anderen Anhänger sind ja verschwunden. Und nun richtet Jesus letzte Worte an diese Gruppe, an seine Mutter Maria gerichtet, sagt Jesus: Frau, er ist jetzt dein Sohn, dieser Johannes. Ein letztes Wort an Maria, die Mutter. Jesus ringt mit dem Tod und hat doch noch Kraft, sich um die Menschen zu kümmern, die ihm nun wortwörtlich am nächsten stehen. Er sieht Maria, er wendet sich ihr zu, er fängt sie auf, sie soll nicht allein sein mit ihrer Trauer. Und deshalb die Worte: Er ist jetzt dein Sohn, der da sorgt für dich, Johannes und Maria zusammen. Wo war Josef? Wir wissen es nicht. Vielleicht war er schon gestorben. Wo sind die anderen Brüder von Jesus? Wir wissen es nicht. Wir können nur spekulieren. Johannes und Maria. Dann die Worte an den Johannes, den Lieblingsjünger, wie wir es mal lesen. Eine besonders enge Verbindung zwischen Jesus und diesem Johannes. Vielleicht, weil er so jung war. Sie ist jetzt deine Mutter. Und Johannes wird Maria zu sich nehmen und sie werden erstmal in Jerusalem wohnen, aber kirchliche Überlieferung sagt, dass Maria später dann mit Johannes nach Ephesus ging. Und dort soll sie begraben liegen. Wir sollen hier sehen und begreifen, dass Jesus sich auch um uns sorgt, liebe Schwestern und Brüder. Erstmal sorgt Jesus für seine Mutter. Er weiß, was sie braucht. Sie soll jetzt nicht einsam sein, sondern Teil einer Gemeinschaft. Jesus vertraut die verlassene Maria dem Evangelisten und damit der Gemeinde an. Gottes Wort wird sie stärken. In den Versammlungen der Urgemeinde wird sie nicht allein sein. Der scheidende, sterbende Jesus, der alles zum Ziel bringt. Er bringt auch alles in Ordnung. Er ordnet sozusagen seine Verhältnisse, könnte man sagen. Und so kümmert er sich auch um uns, liebe Schwestern und Brüder. Er bringt auch unser Leben in Ordnung. Er sorgt für uns, wie er es schon vorhergesagt hat. Er lässt seine Jünger nicht wie Waisenkinder zurück und uns auch nicht. Allein und verlassen? Keinesfalls. Jesus stiftet eine neue Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, in der man sich umeinander kümmert und füreinander sorgt. Aber diese Gemeinschaft ist keine geschlossene Gesellschaft. Kein geschlossener Kreis in Abwehr nach außen oder so. Überhaupt nicht. Das hat Pilatus auch schon richtig gemacht. Er wusste sicher nicht, was er da tut, aber Gott wusste, dass er das richtig gemacht hat, indem er diese Inschrift hat anbringen lassen über dem Kreuz von Jesus, wo stand: Jesus von Nazareth, König der Juden. Und alle, die am Kreuz von Jesus vorbeigehen würden, die sollten das lesen und hoffentlich begreifen. dass dieser der Messias, der Christus, der von Gott versprochene Retter ist. Wie hieß es mal, kann doch aus Nazareth nichts Gutes kommen. Aber genau so, gerade weil er aus Nazareth kommt, gerade weil er am Kreuz hängt. Zu lesen in drei Sprachen. Hebräisch, klar, die Landessprache, aber auch auf Griechisch und Lateinisch. Das sind damals die Weltsprachen. Eine von beiden kann jeder irgendwie. Kann ja sein, nicht jeder, der am Kreuz von Jesus vorbeigeht, kann Hebräisch, aber Griechisch oder Lateinisch bestimmt. Heute würde man neben Hebräisch wahrscheinlich Englisch und Chinesisch nehmen. Jedenfalls, die Botschaft soll alle Menschen erreichen. Die ganze Welt, so viel steht fest. Denn das Kreuz ist der Zielpunkt für die ganze Welt. Dort geschieht Heil für die ganze Welt. Heil für die ganze Welt. Und deshalb haben die Englisch Sprechenden recht, wenn sie diesen Tag heute Good Friday nennen. Einen guten Freitag. Ja, doch, es ist ein guter Tag für uns, liebe Schwestern und Brüder. Aber wir wollen trotzdem auch begreifen, dass es kein lustiger Tag ist. Heute geht es mal nicht um Spaß und Halligalli. Heute geht es tatsächlich um Leben und Tod. Und dass der Tod des einen der ganzen Welt das Leben gibt. Dir und mir auch. Und gebe Gott, dass wir das heute begreifen, damit dieser Tag für uns wirklich ein guter Freitag wird. Amen.